Überfürsorge schafft ganz viele Probleme, die die Kinder nicht hätten, wenn man sie ein bisschen weniger behüten würde, im Sinne von sie auch mal loslassen, sie auch mal Erfahrungen machen lassen, sie auch mal Konflikte bewältigen lassen.
Herzlich willkommen bei Hey Familie, dem Familienpodcast von DM Glückskind.
Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen, die uns als Eltern wirklich bewegen. Wir, das sind Hebamme und Journalistin Kerstin Lücking und Reporterin Dorothee Dahinden.
Hey Familie wird präsentiert von Pampers, deinem zuverlässigen Partner für eine gesunde und glückliche Babyentwicklung.
Ey, die helikoptert so krass, die lässt ihr Kind keinen Schritt alleine machen. Sogar in der Kita fragt sie, wie oft das Kind auf dem Klo war. Oder? Ach, du meinst diese Helikoptereltern, die ihr Kind überall hinkutschieren? Schrecklich, da lernt das Kind doch nichts fürs Leben, oder? Bäm, Stempel drauf, Elternverhalten in die Schublade gesteckt.
Helikoptereltern, ein Begriff, mit dem heute ja wohl irgendwie alle etwas anfangen können. Aber nett ist er nicht, oder? Zumal auch viel über Helikoptermütter und nicht Väter gesprochen wird. Und damit liegt der Ball mal wieder bei uns Frauen. Also unter Gleichberechtigung stellen wir uns doch wohl was anderes vor.
Aber ab wann sprechen wir denn überhaupt vom überbehüteten Kind? Was bedeutet es für die psychische Entwicklung eines Kindes, wenn es nicht von der Leine gelassen wird, zum Beispiel auch per Smartwatch-Tracking und Co. Und ist es nicht auch ein Stück weit normal, dass wir heute anders auf unsere Kinder aufpassen als früher, in einer Zeit, in der verstärkt Verbrechen durch die Medien gehen und in der die globalen Konflikte Unsicherheiten schüren?
Ein Thema also mit absolutem Diskussionsstoff. Wir sprechen heute mit der Psychotherapeutin Franka Ceruti darüber. Viele von euch kennen sie bestimmt, denn sie ist die Frau hinter dem erfolgreichen Podcast Psychologie to go. Bei Franka bekommen wir Diagnosen, Begriffe und Themen der Psychologie ganz einfach und verständlich erklärt. Und umso mehr freuen wir uns, dass sie heute bei uns ist. Hallo Franka, schön, dass du da bist.
Hallo Kerstin, hallo Doro. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Ja. Und mit uns über doch ein Thema sprichst, was schon so ein bisschen, ja, also wir haben gesagt, Diskussionsstoff birgt, vielleicht ein bisschen zündelt. Was denkst du, wenn du diesen Begriff Helikoptereltern hörst?
Oh, also schwierig. Ich weiß schon, was damit gemeint ist. Und ich verstehe auch, dass Leute von außen betrachtet, vielleicht auch gerade Leute, die gar keine Kinder mehr in so einem Alter haben, in dem die Kinder noch viel Fürsorge brauchen, da so ein bisschen den Kopf schütteln und darüber urteilen. Ich fühle mich manchmal selber angegriffen durch den Begriff. Ich bin selber dreifache Mutter und ich möchte, glaube ich, unbedingt voranschicken, dass es mir auf gar keinen Fall darum geht, dass wir hier irgendwie Eltern bashen, sondern dass wir so ein bisschen Elternverhalten einsortieren, sagen wir mal.
Genau, und wir haben den Begriff einfach genommen, weil er sehr griffig ist, in Anführungsstrichen, und eben den auch aufzudröseln, weil, ja, wie du schon sagst, ein bisschen verpönt ist der ja tatsächlich. Ne?
Also. Naja, Franka, ist dann nicht auch eher so ein Überbehüten gemeint? Also kann man es nicht vielleicht auch so ausdrücken?
Ja, genau. Also der Begriff ist in den 90er Jahren geprägt worden von zwei Autoren, die ein Buch geschrieben haben, in dem es eigentlich darum ging, wie man Kinder zu eigenverantwortlichen, selbstbewussten Erwachsenen heranzieht. Und sie haben diesen Helikopterbegriff gewählt, weil sie die Eltern eben wahrgenommen haben als ständig um ihre Kinder herumkreisend und dann wie in so einem amerikanischen Krimi am besten noch mit Suchscheinwerfer und Wärmeradar, also eben so Eltern, die permanent ihre Kinder überwachen. Und das ist natürlich eine überzogene Form von Behütung und hat deshalb durchaus auch negative Konsequenzen, eben unter anderem für das Verantwortungsgefühl von Kindern. Und so wurde dieser Begriff geprägt.
Mhm. Wobei, also wir haben in der Vorbereitung gedacht, wenn wir jetzt an so einen Rettungshubschrauber denken, das ist doch auch was total Schönes.
Richtig. Und das möchte ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen, dass natürlich Kinder Fürsorge brauchen und dass Kinder Schutz brauchen und dass Kinder auch Aufmerksamkeit und auch, wenn man so will, ein wachsames Auge ihrer Eltern brauchen. Also wir reden ja auf jeden Fall über ein Spektrum, das vielleicht anfängt bei absoluter Vernachlässigung und ja, absolutem Desinteresse an den Kindern und den Bedürfnissen. Aber dieses Spektrum hat eben auch einen anderen extremen Pol. Und das ist dann eben ein großer Eingriff in die Privatsphäre der Kinder, ein großes Überwachungs- und Kontrollbedürfnis. Und das sind eben Extreme, über die wir da sprechen. Und ja, die Helikoptereltern sind eben mehr an dem Pol, an dem es schon in die durchaus schädliche Richtung geht, also schädlich für die Kinder letztlich, obwohl es ganz häufig in allerbester Absicht passiert.
Mhm. Franka, kannst du das vielleicht auch unterschreiben? Wenn man sagt, wer Kinder überbehütet, macht sie süchtig, kannst du da vielleicht mal ein bisschen tiefer reingehen in diesen Satz?
Also süchtig im Sinne von Konsummittelabhängigkeit.
Ja, auch eher so abhängig von uns, ne?
Beides. Also tatsächlich stimmt interessanterweise das mit der Konsummittelabhängigkeit auch insofern, als man aus Studien weiß, dass Kinder, die in einer Art überbehütet wurden, dass sie zum Beispiel keine Frustrationstoleranz entwickeln konnten und auch keinen Belohnungsaufschub. Sprich, sie spüren ein Bedürfnis und erwarten die Erfüllung sofort. Und sind das auch im Rahmen ihrer Biografie gewohnt, dann ist das tatsächlich ein Prädiktor dafür, dass diese Kinder später ein Problem bekommen können, tatsächlich mit Suchtmitteln. Okay. Weil sie eben Verzicht oder etwas nicht zu tun oder etwas später zu tun oder so einfach nicht gut gelernt haben. Aber die Abhängigkeit von uns als Eltern, das stimmt natürlich auch. Weil wenn wir Helikoptereltern jetzt eben verstehen als Eltern, die sehr viel um ihre Kinder herum helikoptern und ihnen Entscheidungen abnehmen und Hindernisse aus dem Weg räumen und alle möglichen auch tiefgreifenden Entscheidungen treffen, auch über den Freundeskreis, aber dann auch zum Beispiel Probleme regeln und so weiter und Autarkiebestrebungen ihrer Kinder unterbinden, dann mündet das darin, dass das häufig eben keine besonders selbstwirksamen, autarken Menschen werden, sondern da werden dann Menschen draus, die denken, ich brauche jede Entscheidung abgesegnet von meinen Eltern, beziehungsweise ich habe gar kein Bauchgefühl oder gar keine Intuition, auf die ich zurückgreifen kann, sondern ich frage mal lieber Mama und Papa. Und das macht dann natürlich so eine emotionale Abhängigkeit auch.
Das heißt, was eigentlich gut gemeint war und Sorgen fürs Kind artet einfach in einem Extrem aus.
Ja, absolut, genau. Weil gut gemeint ist halt leider oft genug nicht gut gemacht, sondern so eine Überfürsorge schafft ganz viele Probleme, die Kinder nicht hätten, wenn man sie ein bisschen weniger behüten würde, im Sinne von sie auch mal loslassen, sie auch mal Erfahrungen machen lassen, sie auch mal Konflikte bewältigen lassen.
Mhm. Mhm. Kerstin, du hast ja jetzt auch 7 Kinder, bist ja durch viele Kitas und Schulen auch als Mutter oder ihr beide als Eltern durch. Hast du so Erinnerungen an wirklich krasse Beispiele, wo du dachtest so, das ist jetzt aber sehr, sehr fürsorglich?
Also tatsächlich ja. Bei einer Nachbarin von mir, die Mutter von 3 Kindern war, die genau immer abgestimmt hat, welchen Weg die Kinder zur Schule hin und auch wieder zurückgehen durften. Die Kinder sind tatsächlich getrackt worden. Und wenn die irgendwie nicht mehr auf dem Bildschirm zu erkennen waren, ist die Mutter ins Auto gestiegen und hat nach den Kindern gesucht. Und also meine Kinder haben mich darauf angesprochen, haben gesagt, Mama, was ist denn da los? Ja.
Sag mal, Franka, aber so ein Beispiel, also ich erinnere mich auch an viele Eltern, die neben dem Klettergerüst standen und ihre Kinder in jüngeren Jahren nicht haben hochrennen lassen. Die immer standen, nein, du darfst nicht nach oben, nein, Vorsicht, du kannst da runterfallen, Vorsicht, Vorsicht. Und da habe ich mich manchmal gefragt, was ist jetzt der Weg? Sollte ich das Kind das vielleicht nicht lieber alleine ausprobieren lassen oder eben schon beschützen? Was denkst du bei so, es sind ja so kleinere Situationen, ist das schon Helikoptern?
Naja, also es kommt vielleicht auf die Höhe von dem Klettergerüst an.
Ja.
Aber tatsächlich ist das wirklich eine wichtige Frage. Lasse ich das zu, dass mein Kind auch mal eine buchstäblich schmerzhafte Erfahrung hat? Also darf das auch mal hinknallen und sich eine Beule holen? Darf das überhaupt rennen, toben, spielen, klettern und dadurch ja aber auch nicht nur seine körperliche Geschicklichkeit schulen, sondern auch sowas erleben wie Stolz und Selbstwirksamkeit? Also lasse ich das zu Oder hole ich es aus diesen Situationen, wo es das schulen könnte, jeweils sofort angsterfüllt raus und gebe da noch die Message mit, die Welt ist groß und gefährlich. Und im Grunde, sobald du einen Schritt machst, kannst du dich schwer verletzen. Das ist eine problematische Botschaft, die Kinder von sehr ängstlichen Eltern mitnehmen. Und daraus werden häufig ganz ängstliche Erwachsene.
Also auch um mal bei dem Beispiel von dir, Doro, zu bleiben. Mir fällt da sofort das Stichwort der Glucke ein. Womit wir ja auch schon wieder beim Punkt Frau wären. Ne? Also dieses Helikoptern, Glucken, es ist ja immer irgendwie auch im Kontext von unserem Frausein. Franka, wie siehst du das? Ist das nicht ein bisschen diskriminierend? Vor allen Dingen ist Helikoptern nicht vielleicht auch wirklich weiblich?
Tja, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass wir ja nach wie vor auch durch gesellschaftliche Zwänge immer noch häufig in ein klassisches Rollenmodell hinein gezwungen werden, also wo Eltern sich die Care-Arbeit nicht fair aufteilen oder auch nicht fair aufteilen können. Und insofern sind es ja immer noch überwiegend die Mamas, die viel Zeit mit ihren kleineren Kindern verbringen, und wahrscheinlich haftet denen deshalb auch eher dieses Helikopterdasein an oder dieser Ruf, so eine Glucke zu sein. Allerdings weiß ich gar nicht, ob das wirklich so ist. Also ob nicht auch Väter genauso helikoptern, vielleicht auf ihre Weise. Ne? Und dann beim Elternsprechtag reinmarschieren wie eine Armee und den Lehrkräften vorwerfen, dass sie irgendwie die Kinder nicht gut unterrichten oder so. Also wer weiß, ne? Ich will diese Klischees nicht schüren.
Ja, aber ich finde trotzdem auch da zu betrachten, dass es eben auch Väter gibt, die da, das, was du eben sagst, auch durchrumsen, weil sonst ist das ja echt, also wirklich, wir reden da ja super viel über Frauen, sehr, sehr, also ich empfinde das schon als diskriminierend, auch dieses Wort Glucken eben. Denkst du, jetzt wären wir wirklich da, würden unser Leben lang über den Kindern irgendwie hängen und brüten, sozusagen.
Aber bei Vätern gilt das dann häufig als sehr engagiert.
Ja, genau. Crazy, echt. Aber was sagst du denn, Franka, wo fängt denn für dich so ein, ich benutze jetzt wieder das Wort Helikoptern, an? Also ist es zum Beispiel auch, ich erinnere mich an eine Freundin aus meiner Kindheit, die durfte nie Süßigkeiten essen. Es gab es einfach nicht. Und die ist dann zu uns nach Hause gekommen und hat die Schubladen ausgeräumt, sozusagen, nach ihrem Klavierunterricht. Sind das auch schon so kleine Beispiele? Und wenn ja, welche hast du noch?
Ja, also es ist ja immer so schwer zu sagen, ne? Wie gesagt, wenn wir über ein Kontinuum reden, ein breites Spektrum zwischen absoluter Vernachlässigung und absolute Überbehütung, dann ist immer schwer zu sagen, wo geht denn das eigentlich los? Also ich würde halt sagen, immer dann, wenn das Elternverhalten wirklich eingreift in sämtliche Lebensbereiche des Kindes und sehr stark gekennzeichnet ist durch Kontrolle und Rigidität und Überwachung und Sicherheit. Also wenn das alles so Erziehungsmaximen sind, die dadurch logisch das Kind auch einschränken und teilweise logisch auch ausgrenzen oder von Gleichaltrigen fernhalten, dann würde ich schon sagen, das ist schon sehr helikopterhaft. Und auch so rigide Erziehungsmaximen so durchzudrücken. Also ich wundere mich manchmal auch, wie viele Kinder plötzlich alle möglichen Allergien haben oder dies oder das. Und dann von der gesamten Klasse verlangt wird, bitte zu berücksichtigen, dass jetzt aber der Emanuel keinen Zucker darf und deshalb darf auch kein Kind mehr Muffins mitbringen und so. Sowas geht halt viel zu weit. Also das ist so eine Art, es ist fast schon ein bisschen, also ich möchte gar nicht so sehr pathologisieren, aber das ist ein Begriff, wo mir wirklich direkt auch so der Begriff kommt von so einem gewissen Narzissmus, ne? Also wir sind die Wichtigsten, unser Kind ist das Wichtigste und alles möge sich drumherum gruppieren. So geht's halt nicht.
Ich erinnere mich, Kerstin, ein Beispiel habe ich noch von dir, als du dein Kind zum Schulbus begleitet hast, das auf Klassenfahrt gefahren ist. Da weiß ich, danach hast du mich angerufen und Franka, da sagte die Kerstin nur, ey, du glaubst nicht, wie viele Eltern da an den Fensterscheiben klebten und das Kind nicht loslassen konnten. Und ich weiß, du hast das schwer veratmet.
Ich habe das wirklich schwer veratmet, weil ich habe meiner Tochter auf Wiedersehen gesagt und bin gegangen. Und ich wurde also wirklich, mich haben Blitze getroffen von anderen Eltern, weil die das überhaupt nicht verstanden haben, dass ich gehe. Und ich habe es nicht verstanden, dass sie an den Scheiben kleben. Also ich finde, wir dürfen doch unsere Kinder dann auch mal schicken, ohne dass wir da immer so ein Tamtam machen. Oder, Franka?
Ja, absolut. Ich muss gerade lachen, weil ich exakt die gleiche Situation hatte. Also exakt. Ne? Ich bin dann zu dem Bus hingefahren, habe gesagt, ciao und bin abgehauen. Es ist genau das. Aber das ist, glaube ich, auch Teil dieser ganzen Geschichte, wenn man so den Gesamtkontext betrachtet, warum entwickeln manche Eltern sich so sehr in diese Helikopterrichtung, weil es auch einen gewissen Druck gibt. Ja. Also weil das angeblich die guten Eltern sind, weil das angeblich die fürsorglichen Eltern sind und diejenigen, die es anders machen, die sind so Larifari oder die lieben ihr Kind nicht richtig oder so. Also da gibt es ja auch einen außerordentlichen Druck, wie man sich als Eltern zu verhalten habe. Und das finde ich ganz schwierig.
Das stimmt.
Franka, gab es denn auch früher schon so Helikoptereltern oder ist das irgendwie tatsächlich etwas, was so die neue Zeit jetzt prägt, dieser Begriff?
Also meiner Beobachtung nach, das kann ich jetzt nicht wirklich mit Zahlen belegen oder so, das ist jetzt wirklich nur mein privater Eindruck, hat sich das sehr verändert. Also in meiner Kindheit galt noch, wenn die Kirchenglocken läuten, kommst du nach Hause.
Ja. Stimmt.
So, und was wir in der Zeit gemacht haben und auch teilweise, wo wir waren und dass wir im Wald Höhlen gebaut haben und in irgendwelchen Kanälen rumgekrochen sind und so, das wussten unsere Eltern überhaupt nicht. Wir kamen halt super dreckig und ausgehungert abends, wenn die Glocken läuteten, nach Hause und das war okay. Und ich bin natürlich alleine zur Schule gegangen und Skandal, Skandal, ich hatte meinen kleinen Bruder am Händchen, den ich im Kindergarten abgegeben habe. Das ist ja heute absolut undenkbar. Also ich glaube schon, dass das eine Entwicklung der neueren Zeit ist.
Ich erinnere mich auch von einer Freundin, die Eltern, die sind immer feiern gegangen. Als der Bruder alt genug war, haben sie die Nummer aufgeschrieben, hast dann noch die Wählscheibe gehabt, ring, 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 rufst du die Nummer an, wenn was ist. Da waren die auch, also frag mich nicht, 6 und 8. Gar kein Problem, das ging irgendwie alles. Und wenn ich zum Beispiel meinen Vater so höre, der schüttelt natürlich manchmal den Kopf als Nachkriegsgeneration. Der hat dann nach dem Krieg sonst was gesehen, ist durch die Ruinen in Hamburg mit 6, 7 Jahren da geschlittert mit seinen Kumpels. Mhm. Da verstehe ich auch, dass manchmal, also auch wenn uns das natürlich stört und es auch mal von der älteren Generation vielleicht übergriffig sein kann, aber dass die sich manchmal wundert, oder?
Total, also ja, genau. Das Zutrauen aber auch in die Fähigkeiten von Kindern alleine klarzukommen oder auch mal Emotionen für sich selbst zu regulieren, das Zutrauen scheint mir irgendwie so ein bisschen verloren zu gehen. Ja. Und vielleicht auch ein Gefühl dafür, in welchem Alter Kinder was leisten können, Schrägstrich aushalten können. Mhm, also ich finde immer, in dem Begriff Zumutung steckt ja auch das Wort Mut.
Ja.
Und Eltern, die ihren Kindern gar nichts zumuten, entwickeln aber auch keinerlei Mut und Selbstbewusstsein bei ihren Kindern, weil sie es ja gar nicht dazu kommen lassen sozusagen. Und das ist echt ein Problem.
Mhm. Franka, wir haben ja jetzt, eigentlich darf ich es ja gar nicht sagen, aber die Generation Z, ja, ist das vielleicht jetzt schon auch so ein bisschen die Quittung, die wir gerade kriegen, was so diese Generationen anbelangt?
Weiß ich nicht so genau. Also ich habe ja auch durchaus Erfahrung mit jungen Leuten, unter anderem meinen eigenen. Also ich kann das immer nicht so genau bestätigen, was denen so an Gerüchten nachgesagt wird, sozusagen, wie die so seien. Ne? So faul und so ansprüchlich und so. Mag sein, aber ich war jetzt gerade in der letzten Woche auf einer großen Konferenz für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen und es ging um die Fragestellung, wie können wir die denn für so einen normalen Arbeitsmarkt begeistern? Können wir offensichtlich nicht. Und da muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, das ist wahrscheinlich so wie immer multifaktoriell. Mhm. Ich finde es auch nicht ganz unberechtigt, dass junge Menschen sagen, ja jetzt mal ganz ehrlich, so gestresst und hektisch und ausgebrannt, wie ihr alle seid, will ich gar nicht werden. Ja. Also ich finde, es ist auch durchaus okay, aber es mag gleichzeitig schon auch sein, dass die geringe Frustrationstoleranz und die geringe Eigeninitiative und das geringe Gefühl für eigene Verantwortung übernehmen, für das eigene Leben, durchaus auch schon die Ausläufer sind von diesen Helikoptereltern.
Mhm. Franka, meinst du denn, unsere Welt ist tatsächlich, weil den Eindruck, wenn wir jetzt so durch die Medien gehen, ne, und so beballert werden, ob es nun, keine Ahnung, die Nachrichten sind, ob es die Social-Media-Kanäle sind, ist unsere Welt denn irgendwie auch gefährlicher geworden? Welchen Eindruck hast du denn da? Weil die Ängste kann ich auch schon verstehen irgendwo.
Ja, aber da zum Glück brauche ich gar nicht nur meinen eigenen Eindruck bemühen, sondern da gibt es ja Studien dazu. Tatsächlich ist die Welt überhaupt nicht unsicherer geworden. Wir sind nur viel, viel informierter. Mhm. Ne? Also da, wo Eltern früher halt mitbekommen haben, was die Nachbarn erzählen oder was im Dorf los ist oder zwei Straßen weiter. Und dann hat man vielleicht noch so die regionalen Nachrichten mitbekommen und die Tagesschau hat sich halt auf das noch irgendwie inhaltlich spezialisiert, was ganz wichtig war, also so weltweit relevant. So ist es ja heute so, dass wir wirklich mit Nachrichten beballert werden. Und das kriege ich in der Praxis ganz stark mit, dass Menschen das Gefühl haben, obwohl sie real in einer viel sichereren Welt leben, dass alles immer unsicherer und immer gefährlicher wird. Und das ist aber wirklich ein Missverständnis und hat eher mit unserem Medienkonsum zu tun, als damit, dass die Welt wirklich so gefährlich wäre.
Was würdest du denn einer, ich sage jetzt mal bewusst, Mutter genau in dieser Situation auch raten? Also eine Frau, die permanent Angst hat, weil sie einfach glaubt, das Leben ist gefährlich. Was gibst du ihr mit als Mutmacher?
Naja, also tatsächlich ist die typische Reaktion auf Angst, dass man versucht, Sicherheit herzustellen und dass man versucht, die Situation zu kontrollieren. Und das ist ja genau das, was wir bei den Helikoptereltern auch erleben. Das ist das, was sie tun. Ne? Sie spüren in sich Angst und Verunsicherung und begegnen denen mit maximaler Kontrolle, Kindertracking, Sicherheitsverhalten und unfassbar vielen Regeln, damit bloß nichts aus dem Ruder läuft. Und eine gesündere Art und Weise, auf Unsicherheit und Ungewissheit zu reagieren, ist aber Akzeptanz. Also einfach aushalten, dass das auch zu einem Erwachsenenleben gehört. Und da ist die eigene Frustrationstoleranz gefragt. Also diese unangenehmen Gefühle und auch mal das Unwohlsein in sich selber als erwachsener Mensch mal auszuhalten und mit Vertrauen zu reagieren und mit Selbstvertrauen, also Selbstvertrauen im Sinne von, ich kann auch schlechte Gefühle oder Entwicklungen, die nicht so laufen, wie ich mir das gedacht hätte, auch mal aushalten. Ich muss es nicht zur Aufgabe meines Kindes machen, sich immer stromlinienförmig zu verhalten. Und ich muss es nicht zu meiner Aufgabe machen, für maximale Vorhersehbarkeit zu sorgen. Sondern ich als erwachsener Mensch übe mich darin, Unsicherheit und Angst auszuhalten. Das finde ich extrem wichtig.
Das heißt, es ist im ersten Schritt an Arbeiten an uns selbst sozusagen.
Absolut, absolut.
Bevor wir gleich nochmal auf den Punkt Tracking kommen, könntest du noch einmal zusammenfassen an dieser Stelle, was es für die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes bedeutet, wenn wir sehr um sie herumkreisen und ihnen viel ermöglichen, ohne dass sie selbst dafür was tun müssen?
Ja. Also Kinder brauchen Fürsorge und Kinder brauchen auch eine bedürfnisorientierte Begleitung. Aber wenn man das in dieser Art und Weise helikopternd ausarten lässt, dann kann das dafür sorgen, dass die Kinder im späteren Leben gar keine Eigeninitiative zeigen, weil sie aus sich selbst heraus wenig Impulse, auch wenig Handlungsimpulse spüren. Sie haben eine geringe Frustrationstoleranz, weil sie eben gewohnt sind, dass Eltern Hindernisse aus dem Weg räumen und Probleme für sie lösen und schwierige Gespräche für sie führen. Es kann dazu führen, dass sie große Schwierigkeiten haben, mit Gleichaltrigen zurechtzukommen, Konflikte auch mal alleine auszutragen, Freundschaften auch mal durch schwierige Zeiten gehen zu lassen und dann aber auch wieder zu kitten, das, was vielleicht mal zerstritten wurde. Also das heißt, eine gestörte Sozialkompetenz unter Umständen. Es kann dazu führen, dass die Kinder eine starke Abhängigkeit von ihren Eltern entwickeln oder auch interessanterweise in der Pubertät sich auch vollständig dagegen wehren und es zum Kontaktabbruch kommt, weil die Kinder diese Überwachung und Kontrolle irgendwann auch nicht mehr gut tolerieren. Und tatsächlich, wie ich eingangs schon sagte, kann es real zu einem erhöhten Abhängigkeit, zu einer erhöhten Abhängigkeitsgefährdung kommen, wegen der gering ausgeprägten Frustrationstoleranz. Und wir wissen aus Langzeitstudien, dass auch andere emotionale Probleme sowie Depressionen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auftreten bei Kindern, die so Helikoptereltern hatten.
Franka, wie sind denn deine Erfahrungen darin? Kann sowas wieder aufgelöst werden oder ist das schon wirklich auch ein Problem, was dann dauerhaft besteht bei den Kindern oder dann eben auch später Erwachsenen?
Also du meinst, wenn es schon so gewesen ist und man ist bereits erwachsen.
Wenn man die Verhaltensmuster sozusagen wieder sich davon befreien kann.
Ja, also ich bin natürlich Therapeutin, weil ich immer sehr hoffnungsvoll davon ausgehe, dass Menschen, egal vor welchem biografischen Hintergrund, immer noch die Chance haben, Muster zu verändern, Glaubenssätze zu hinterfragen und sich selber nochmal neu zu erfinden. Aber das ist natürlich eine Suppe, die man dann auslöffelt, die einem letztlich die Eltern eingebrockt haben. Das ist in vielerlei Hinsicht immer so. Also damit haben wir alle mehr oder weniger zu tun. Aber ich würde natürlich, wenn ich könnte, viel lieber schon bei den Eltern ansetzen und nicht erst bei den dann später erwachsenen gewordenen Kindern.
Das ist dann auch ein langer Weg, ein Leidensweg, würde ich fast sagen.
Ja, also, mich auch.
Ja, ne? Ich würde gerne nochmal auf Smartwatch und AirTags und so zu sprechen kommen. Franka, was sagst du? Wann ist es sinnvoll oder ist es grundsätzlich schwachsinnig, weil ja mein Kind eben auch lernen muss, mal alleine mit einer Situation zurechtzukommen? Was sagst du dazu?
Also diese Tech-Geschichten finde ich tatsächlich schwierig, wobei ich auch ehrlicherweise sagen muss, ich habe heute Morgen noch mit meinem Sohn über eine Situation gesprochen, da war er mal verloren gegangen und das war für mich natürlich so die schlimmste Stunde meines Lebens und ich habe wirklich die schlimmsten Katastrophenszenarien in meinem Kopf abgespielt, was jetzt sein könnte. Interessanterweise sagt mein Sohn, dass er sich noch nicht mal daran erinnert, denn er war ja in seiner eigenen Wahrnehmung gar nicht verloren, Er war ja immer da. Das war für mich ein ganz schlimmer Moment. Und in dem Moment, bin ich ehrlich, hätte ich mir gewünscht, ich hätte ihn einfach tracken können und wissen, wo er ist. Aber das meine ich halt mit Unsicherheit und Angst als Eltern durchaus mal aushalten können und nicht sofort dieses Sicherheitsgefühl herstellen zu wollen, weil es ist ein Eingriff in die Privatsphäre. Es ist Überwachung. Und ich weiß ja nicht, wie das uns als Erwachsenen gefallen würde, wenn wir wüssten, jemand anders verfolgt jeden unserer Schritte. Finde ich persönlich wirklich schwierig. Ich kann verstehen, dass man ab einem gewissen Alter Kinder mit Handys ausstattet und sagt, sag mal Bescheid, wo du bist oder ob ich dich irgendwo einsammeln soll oder ob du den Bus verpasst hast oder so. Aber explizit Tracking? Nee, bin ich kein Freund davon.
Ich habe so einen richtigen Domino-Effekt da erlebt. Ein Kind hatte das und dann hatten das ganz, ganz viele Kinder in unserem Umkreis. Und das fand ich dann auch ganz spannend. Also ich habe das dann meinen Kindern erklärt, warum wir das nicht machen, dass ich nämlich genau das nicht möchte, dass ich möchte, dass sie den Weg auch alleine gehen und ihre eigenen Erfahrungen machen und was sie tun, wenn sie eine Frage haben, Nummer im Kopf und bei wem sie ein Handy holen können. Aber ich musste mich auf der anderen Seite dafür dann bei meinen Kindern fast rechtfertigen, dass sie das nicht bekommen, was ich ja eigentlich auch ganz spannend fand, sozusagen. Ausgelöst aber durch eine Situation auf einem Kindergeburtstag, wo ich erlebt habe, dass ein Kind die ganze Zeit an der Smartwatch war und ein Elternteil angerufen hat, anstatt den Wald und den Geburtstag genießen zu können. Und das fand ich so schrecklich.
Ja. Ja, genau. Und das gibt dann so eine ganz komische Dynamik. Aber das, was du gerade ansprichst, das ist halt, glaube ich, so der Teufelskreis, in dem wir Eltern uns dann häufig auch mal bewegen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel oder du, Kerstin, am Schulbus, wenn wir diejenigen sind, die einfach sagen, okay, ciao, hab Spaß, dann ist das ja was nicht nur die anderen Kinder und Eltern mitbekommen, sondern eben auch unser eigenes Kind. Und da muss man dann, glaube ich, schon darüber reden, warum wir das so machen, damit nicht bei dem Kind aufkommt, so der Gedanke, der falsche Gedanke, dass sie uns gleichgültig sind oder dass wir desinteressiertere Eltern sind als alle anderen.
Ja, stimmt. Also, klar. Also die Frage musste ich mir auch schon mal gefallen lassen, ja, wo ich dann gesagt habe zu meiner Tochter, weißt du was, du kriegst ja einfach wahnsinnig viele Freiheiten. Sei einfach glücklich und genieße das.
Wo bist du denn, Mama?
Ja, genau. Franka, ich hatte ja vorhin eben diese Situationen geschildert, wo meine eigenen Kinder mich darauf angesprochen haben, warum die Nachbarskinder eben von ihrer Mutter so kontrolliert wurden. Und für meine Kinder war es befremdlich. Wie soll ich denn meinen Kindern so eine Situation erklären, ohne dass ich die andere Mutter irgendwie schlecht rede? Was würdest du einer Frau in meiner Situation raten?
Ich würde vielleicht versuchen, den Kindern näher zu bringen, dass in anderen Familien halt andere, wie soll ich sagen, Kulturen herrschen. Andere Familien essen anders und zu anderen Zeiten. Die haben andere Schlafensrituale, die machen anders Urlaub, die feiern ihre Geburtstage anders und die sind eben auch unter sich anders. Das ist okay und wir machen es eben nicht so.
Mhm. Und Franka, wenn jetzt jemand zuhört und denkt, oh, ertappt, Mist, wie fangen wir an? Wie lernen wir, unsere Kinder dann laufen zu lassen?
Ja, also ich bin durch diesen Prozess selber durchgegangen, weil ich bei meinem ersten Kind tatsächlich auch versucht habe, alles so besonders gut zu machen. Ne? Und ich glaube schon, dass ich die Mutter war, die auch die Gurkenscheibchen in Sternchenform gedrückt hat mit Ausstecherle und so. Ne? Also ich habe auch wirklich ganz, ganz viel gemacht, wo ich heute denken würde, oh Gott, heute sage ich, schmier dir deine Stulle selbst. Egal, also für mich war das selber ein Prozess und ich habe mir angewöhnt, gut drauf zu schauen, mit wem ich mich eigentlich vergleiche und gut drauf zu schauen, warum ich manche Dinge überhaupt mache. Also sich selber zuzugucken beim Denken und auch beim Handeln und sich immer zu hinterfragen, warum und mit welchem Ziel. Und mache ich das jetzt wirklich für mein Kind oder mache ich das, um irgendeinem Image gerecht zu werden, um vor den anderen Eltern nicht doof dazustehen oder um eine Angst in mir zu beruhigen. Mhm. Und jedes Mal, wenn eins von diesen dreien Sachen die Ursache war, ganz ehrlich, mit mir selber musste ich natürlich sein, dann habe ich es gelassen. Dann habe ich gedacht, okay, dann ist das jetzt offensichtlich Bullshit, weil ich muss kein Mama-Image bedienen, ich bin in keinem Contest um den Titel Beste Mama der Welt und es tut nichts für mein Kind. Also lasse ich's. Und eine Zeit lang hat mir geholfen, dass ich mich immer wieder selber gefragt habe, wenn ich mich jetzt nicht mit den super Helikoptermüttern vergleiche, sondern mit so einer Steinzeitmutter. Mhm. Also ganz am anderen Ende geguckt, wie hat sich die Natur das denn wahrscheinlich vorgestellt? Und dann habe ich immer gedacht, na, die Natur will, dass ich diesen Säugling und Tragling, dass ich dem Wärme gebe und Schutz und dass ich ihn lieb hab und schütze und nicht auf den Kopf knallen lasse. That's it. So habe ich gedacht, das ist eigentlich die Anforderung hier. Und alles andere ist menschengemacht. Mhm. Und da muss ich nicht mitmachen.
Aber wenn jetzt zum Beispiel sich auch ein Elternteil dabei erwischt, ja, ich möchte meine Kinder total gerne von der Schule zurücklaufen lassen, aber jedes Mal denke ich, oh Gott, schaffen die den Weg? Schaffen die das? Könnte jemand klauen? Was kann denn da alles passieren? Wie setzt man denn dann selbst so einen Stopp im Kopf und lässt die Kinder dann laufen?
Ja, das ist das, was ich meinte, mit der eigenen Angst auch mal aushalten und das eben nicht mit Kontrollverhalten und Sicherheitsverhalten zu reagieren, sondern die Angst und die unguten Gefühle in sich selber auszuhalten und zu sagen, die schaffen das schon. Und dann aber vielleicht auch die Freude und den Stolz der Kinder erleben, wenn die das die ersten Male gemacht haben und geschafft haben. Oder auch auszuhalten, wenn die Kinder maulen und hätten es lieber wieder bequemer und würden gerne abgeholt werden. Ne? Also das ist wirklich ein Inside-Job. Und das würde ich ganz kleinschrittig, aber trotzdem mit einer gewissen Konsequenz verfolgen und mich hinterfragen. Und das bedeutet aber auch, dass man sich selbst als Mutter oder Vater wirklich unangenehme Gefühle zumutet. Und dass man wirklich aushält, dass man manchmal irrationale Angst hat, dass man manchmal Katastrophenszenarien vor dem geistigen Auge laufen hat und dann irgendwie diesen Stopp setzen, wie du gerade sagst, und sagen, okay, aber etwas, was nicht ist, muss ich jetzt auch nicht betrauern oder in Panik verfallen, sondern das passiert gerade alles nur in meinem Kopf. We cross the bridge when we get there. Hier und jetzt gehe ich mal davon aus, dass alles gut ist.
Mhm. Aber Franka, wenn es trotzdem nicht gelingt, wann würdest du sagen, darf eine Fachfrau mit ins Boot geholt werden?
Ja, also wenn ich von mir selber als Elternteil ahne, dass ich vielleicht eine Angststörung habe und ein Kernsymptom zum Beispiel der generalisierten Angststörung ist ja die Sorge und die Unsicherheit um Familienangehörige. Und wenn das viel Zeit des Tages in Anspruch nimmt und ich von mir selber denke, ich bin die ganze Zeit nervös und angespannt und brauche ganz viele Signale von, es geht allen gut, alle sind sicher angekommen, ich tracke meine Kinder, dann ist das vielleicht Zeit, dass ich mir als Mutter oder Vater Hilfe suche, denn dann habe ich vielleicht eine Angststörung. Mhm. Und der zweite Punkt, wo ich nach Hilfe schauen würde, wäre, wenn ich an meinem Kind emotionale Probleme feststelle. Ne? Also die ich gerade schon genannt hatte. Wenn ich das Gefühl habe, mein Kind hat Aggressionsprobleme oder Frustrationsprobleme oder es kommt mit Freunden und Gleichaltrigen gar nicht klar, weil es irgendwie sozial nicht gut ausgebildet ist sozusagen. Oder es ist total abhängig von mir. Dann wäre das natürlich auch so ein Punkt, wo ich mal ganz selbstkritisch fragen würde, hoch, vielleicht müssten wir hier was verändern.
Mhm. Und um den sozusagen Bogen nochmal zu schließen, möchte ich noch einmal auf die andere Seite gemeinsam mit euch gucken. Es gibt ja auch so ein bisschen so ein falsch verstandenes Helikoptern. Also oft wird ja Eltern dann auch gerade von der älteren Generation vorgeworfen, ihr tragt euer Baby zu viel, ihr gebt zu viel Liebe, was man ja eigentlich tun kann, so in Anführungsstrichen. Ihr kümmert euch zu sehr und oder wie siehst du das? Es gibt so ein bisschen ja, da clasht ja manchmal auch früher gegen heute bedürfnisorientierte Erziehung gegen ja eine Welt, in der man früher die Kinder vielleicht eher abgelegt hat, sich gar nicht so gekümmert hat. Wie kommen wir denn aus der Nummer raus, wenn da andere jetzt sagen, so, du übertreibst es aber, was ja Quatsch ist.
Das ist totaler Quatsch. Das erlebe ich auch als so ein Generationenclash. Also dieser Vorwurf, dass man Kinder mit Liebe verwöhnen würde und so, das ist natürlich alles kompletter Quark. Also da würde ich mir gar nichts von annehmen. Aber ich finde, es ist immer noch ein Unterschied. Also ich bin ein Riesenfan natürlich von bedürfnisorientierter Erziehung. Der Unterschied zu den Helikoptereltern ist aber, glaube ich, dass die Helikoptereltern, das manchmal verwechseln. Und dass nämlich die Bedürfnisse eines Kindes nicht das gleiche sind wie die Wünsche eines Kindes. Das ist ein Unterschied. Also die wirklichen psychologischen Bedürfnisse feinfühlig zu erkennen und darauf angemessen zu reagieren, ist was ganz anderes, als den Wunsch nach einem vollen Fußballsammelalbum stattzugeben und alles möglich zu machen. Das ist was ganz anderes.
Liebe Franka, wir haben das Gespräch mit dir wieder sehr genossen. Vielen Dank dafür. Ich möchte gerne am Schluss unserer Aufzeichnung nochmal auf dein Buch verweisen, nämlich Psychologie to go, was im Knauer Verlag erschienen ist, wo du ja auch über Ängste und Depressionen unter anderem schreibst. Und hast du denn vielleicht noch einen Tipp für unsere Zuhörerin, was du im heute besprochenen Kontext vielleicht erwähnen möchtest?
Also einer meiner Lieblingssprüche lautet, entweder es wird cool oder es wird eine Erfahrung. Das ist das, wie ich selber versuche, durchs Leben zu gehen und manchmal auch einfach es drauf ankommen lassen und auch zu sagen, es muss auch nicht alles immer Spaß machen oder super werden, aber ich kann was draus lernen und es kann eine Erfahrung werden. Und genau das versuche ich auch meinen Söhnen mitzugeben, dass sie mutig und selbstbewusst ihren Lebensweg angehen und den gestalten und nicht erwarten, dass immer alles easy peasy und super ist und ohne Probleme und ganz geschmeidig, sondern dass sie immer die Chance haben, dass es entweder cool wird oder halt eine Erfahrung. Und ja, das läuft für uns ganz gut.
Du kannst jetzt nicht sehen, was wir für ein Lächeln auf den Lippen haben, die Kerstin und ich. Franka, vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Das war fantastisch. Danke für dein ganzes Wissen und dieses Gespräch.
Danke für die Einladung. Vielen, vielen Dank.
Kerstin, das war schon ein intensives Gespräch, oder, mit der Franka? Wie viel Wissen sie uns doch mit auf den Weg gegeben
hat? Ja, also mir macht das ja immer sehr viel Spaß, mit ihr zu sprechen. Und ihr, liebe Hörerinnen, wenn ihr auch in so einer Situation seid oder auch vielleicht wart und eure Erfahrungen dazu mitteilen möchtet, freuen wir uns darüber natürlich, wenn ihr uns schreibt unter
podcast@glückskind.de. Also wir würden uns sehr, sehr freuen, über eure Erfahrungen, Berichte und auch natürlich über Feedback.
Das war Hey Familie, der Familienpodcast von DM Glückskind. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Dienstag auf dm.de/heyfamilie
und überall, wo es Podcasts gibt.